Es gibt ja Momente, da scheint alles zu Ende zu sein, bevor es noch richtig losgegangen ist. Eine Gemeindegründungsarbeit mit Migranten hat begonnen. Menschen, die erst vor kurzem eine neue Heimat im Land gefunden hatten, kamen zum Glauben an Jesus. Sie bildeten eine Gemeinde, in der sie in ihrer Sprache das Evangelium verkündeten und Gott anbeteten. Der neu berufene Leiter dieser jungen Migrantengemeinde verkündigte überzeugend das Evangelium und er leitete die Gruppe umsichtig. Doch dann, ganz plötzlich, brach die Katastrophe über diese Gruppe herein. Ihr Leiter wurde von wütenden Gegnern vor die Stadt geschleift und gelyncht. Die Gemeinde wusste, jetzt gibt es richtig Druck. Nun, an der Ermordung hatten sich nicht alle beteiligt, aber viele Leute hatten dabei gestanden, hatten zugesehen, hatten insgeheim zustimmend genickt. Wie sollte das jetzt bitte weitergehen? Vielleicht sollte man doch lieber diesen neu angenommenen Glauben etwas niedriger halten oder wieder aufgeben, bevor man Leib und Leben riskiert. Dass Zugewanderte Opfer von nationalistischer Gewalt werden, ist offensichtlich kein neues Problem oder Phänomen. Es gab es schon zu biblischer Zeit, denn die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, fand vor 2000 Jahren statt. Lukas hat sie uns in der Apostelgeschichte überliefert. Er überliefert, wie Stephanus, der erste christliche Märtyrer, in Jerusalem ums Leben kam. Und um zu verstehen, was damals geschah, müssen wir die gesellschaftliche Lage damals kennen. Und wir werden feststellen, dass es da erstaunliche Parallelen gibt zu unserer Zeit, neben allen Unterschieden, die es natürlich auch gibt. Also wer war dieser Stephanus? Er gehörte zu einer Gruppe von Juden, die zumeist aus anderen Teilen des Römischen Reiches nach Jerusalem gezogen waren. Sie wollten ihren Lebensabend in Jerusalem verbringen. Sie wollten vor allem da begraben werden, denn wenn der Messias kommen würde, so der Glaube, dann würde er in Jerusalem zuerst erscheinen. Und das ist nun relativ aufregende Vorstellung, so bei der Auferstehung der Toten, so bei den Ersten dabei zu sein. Ja? Diese jüdischen Menschen trafen sich in eigenen Gemeinden, so konnten sie in ihrer eigenen Sprache auch singen und beten. Denn die Landessprache in Jerusalem war aramäisch, so verwandt mit dem Hebräischen. Aber das konnten die Zugewanderten nicht sprechen. Es ist auch schwierig, Zugang zu kriegen zu einer jüdischen Synagogengemeinde, wenn man die Sprache nicht richtig beherrscht. Außerdem ist es leichter, in der eigenen Muttersprache zu beten. Beten ist ja immer irgendwie eine Sprache des Herzens. Lukas berichtet uns in der Apostelgeschichte, dass es in den christlichen Gemeinden dann anders lief. Schon beim Pfingstfest kamen ja Menschen aus allen Teilen des Römischen Reiches zusammen und kamen zum Glauben an Jesus. Und damit war die christliche Urgemeinde ziemlich bunt gemischt, von Anfang an, auch sprachlich. Nun, die Einheimischen, ich sagte es schon, sprachen Aramäisch, andere sprachen Griechisch. Es gab an Muttersprachen sicherlich noch viel mehr. Das Miteinander ging dann natürlich auch nicht ohne Konflikte ab. Ein Beispiel: Die Gemeinde war ja nun auch zuständig für die soziale Versorgung der Menschen. Ein Sozialamt in unserem Sinne gab es natürlich nicht. Und besonders schwierig war damals die Lage der Witwen. Sie hatten keinen Versorger, sie waren also wirklich auf Spenden aus ihrer Gemeinde angewiesen. Nun, die Migrantenwitwen der christlichen Gemeinde wurden bei der Essensverteilung so ein kleines bisschen übersehen. Aber sie beschwerten sich. Und die Gemeindeleitung, damals die Apostel, die merkten, wir kriegen das alles nicht mehr übersehen. Deshalb beriefen sie 7 Diakone, die sollten sich fortan besonders um diesen Teil der Gemeinde kümmern, der aus Migranten bestand, der also offenbar auch besonders angreifbar war. Die haben dann jetzt nicht nur Essen verteilt, sondern die haben gepredigt, die haben geleitet, die haben Seelsorge geübt in der griechisch sprechenden Teilgemeinde. Stephanus war ihr Leiter. Und damit war das innere Problem der Gemeinde zunächst gelöst. Das würde später nochmal aufbrechen, aber es war zunächst mal gelöst. Der innere Zusammenhalt war gesichert. Dafür kamen jetzt allerdings Probleme von außen, denn in dieser Zeit war in Jerusalem der Nationalismus massiv im Aufwind. Hatte auch was mit der Besatzungsmacht Rom zu tun, gegen die man anstänkerte, aber es bedeutete generell ein tiefes Misstrauen gegen alles Fremde und alle Fremden. Aramäisch sprechende Christen, also Einheimische, waren in Jerusalem noch lange akzeptiert. Aber die griechisch sprechenden, also die Zugewanderten, die wurden von der Jerusalemer Gesellschaft immer kritischer gesehen. Die Gegner dieser fremden Christen erfanden aus Gerüchten eine Anklage gegen ihren Leiter, diesen Stephanus, schleiften ihn vor das jüdische Gericht, den Hohen Rat, klagten ihn auch tatsächlich an, behaupteten, seine Jesusverkündigung richte sich ja gegen ihre Tradition, gegen ihren Tempelkult und letztlich auch gegen das Gesetz des Mose. Lukas berichtet, wie Stephanus sich dann in einer langen Rede verteidigt, erzählt die ganze Heilsgeschichte, ja, von Abraham bis Jesus. Er legt da, was in der hebräischen Bibel, also unserem Alten Testament, steht. Aber da steht eben auch, dass Gott im Himmel wohnt und nicht einfach nur im Tempel. Und das sahen seine Gegner schon kritisch. Das ist ja doch was gegen unseren Tempel. Stephanus wurde dann sogar noch schärfer. Er wirft seinen Anklägern vor, dass es dem Volk Israel ja doch wohl noch nie gelungen sei, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, kritische Propheten haben sie in schöner Regelmäßigkeit umgebracht. Das kam, wie man sich vorstellen kann, beim Hohen Rat nicht gut an. Und Lukas beschreibt dann den dramatischen Fortgang der Geschichte, eben diesen echten Lynchmord. Denn mit Recht hat das alles nichts zu tun gehabt. Als sie das hörten, ging es ihnen, dem Hohen Rat und denen, die da rumstanden, durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn, über Stephanus. Er, Stephanus, aber voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Stephanus wird so der erste christliche Märtyrer, also der erste Jesus-Anhänger, der um seines Glaubens willen umgebracht wurde. Eigentlich in einer Phase, wo die christliche Gemeinde, die erste christliche Gemeinde, doch einen großen Aufschwung erlebt hatte, eine Erfolgsgeschichte, wenn Menschen aus aller Welt zu ihnen kommen, das ist doch toll. Viele schließen sich der neuen Jesusbewegung an. Sie waren so voller Erwartung, dass der auferstandene Christus nun auch bald wiederkommen wird. Schon im Danielbuch der hebräischen Bibel hatten sie von dem endzeitlichen Menschensohn gelesen. Das ist nicht irgendein Sohn irgendeines Menschen, sondern das bezieht sich auf den Messias, auf Jesus, der wiederkommt für sie. Der würde das ewige Reich aufrichten. Und dann erlebten sie diese fürchterliche Ermordung. Und sie fragten sich, was ist jetzt mit unserer Hoffnung? Alles umsonst? Werden sich die herrschenden Kräfte einmal mehr durchsetzen? Ist das der Anfang vom Ende der jungen Christenheit? Wir machen hier einen Schnitt und einen kleinen Zeitsprung. Lukas hat die Geschichte 50 Jahre nach der Ermordung des Stephanus aufgeschrieben, in seiner Apostelgeschichte. Er weiß, die Gemeinden sind eben nicht untergegangen. Im Gegenteil, sie haben sich seit der Ermordung des Stephanus weltweit, so man die Welt damals kannte, ausgebreitet. Aber auch zu seiner Zeit wurden die christlichen Gemeinden verfolgt. Nun nicht mehr von jüdischen Nationalisten, sondern von den Römern. Insgesamt stand die Gesellschaft ihnen doch recht misstrauisch gegenüber. Und wer sich offen zum christlichen Glauben bekannte, lebte durchaus gefährlich. Gerade dort, wo eine Gemeinde wuchs und damit auch sichtbarer wurde für ihr Umfeld, stieg das Risiko von Gegenmaßnahmen, von Anklagen, von Verfolgungen. Und so entsteht aus einem hoffnungsvollen Aufbruch ja auch Unsicherheit und Angst. Ich stelle mir vor, manches Mal auch Verzweiflung. Die Ersten, für die dieser Text geschrieben wurde, für die Lukas sie schrieb, die haben diese Geschichte also nicht aus der Ferne gelesen, so wie wir es in Deutschland lesen. Eher so wie die aus unserer Gemeinde, die aus dem Iran oder Afghanistan kommen und vielleicht da auch schon Christen waren. In ihrer Heimat ist es ja bis heute möglich, für den Wechsel zum christlichen Glauben verhaftet oder sogar umgebracht zu werden, so ähnlich wie es Stephanus erging. Was ist dann das ganze christliche Gerede von Hoffnung eigentlich wert? Nun lesen wir ja auch von dieser Vision, die Stephanus hatte, kurz vor seinem Tod. In dieser Vision sieht Stephanus Jesus, ist ja nach der Himmelfahrt, er sieht in dieser Vision Jesus, wie er auferstanden ist und lebt, wie er bereits im Himmel mit Gott regiert, wie er kommen wird, um sein ewiges Reich des Friedens aufzurichten. Er, Stephanus, voll des Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Diese Vision ist ja so eine Art Blick hinter die Kulissen der Weltgeschichte. Stephanus erkennt ganz gleich, was uns geschieht. Es kann die Hoffnung nicht zerstören, denn Jesus selbst, der Auferstandene und Erhöhte, sitzt an Gottes Seite oder genauer, er sitzt da ja gar nicht. So sieht man ihn sonst in Visionen. Er steht. Er hat sich bereits erhoben. Er ist bereits dabei, sich auf den Weg zu machen. Er ist aktiv und bereit zu kommen, den Willen Gottes umzusetzen. Mag es noch etwas dauern, der Menschensohn wird nicht im Himmel bleiben, er wird kommen und richten und klären und erlösen, ja, und vollenden. Lukas beschreibt also 50 Jahre später diese Vision des Stephanus, weil er es wichtig findet, auch für seine Zeit und wohl auch für künftige Christen. Denn ihre Aussage ist ja steil und ist gar nicht offensichtlich. Das liegt nicht auf der Straße, was der Stephanus da sieht. Die Macht liegt am Ende des Tages nicht in den Händen derer, die scheinbar das Sagen haben. Sie liegt nicht bei denen, die über Leben und Tod entscheiden. Nicht beim Mob auf der Straße, nicht bei den politischen und religiösen Führern im Hohen Rat oder sonst wo. Die Macht liegt allein bei Jesus, den zum Vater erhöhten Herrn. Das ist schon steil. Und deshalb kann Stephanus ganz nach dem Vorbild Jesu sogar seinen Henkern vergeben, ja, und seinen Geist Gott anbefehlen. Also so wie wir es hier lesen. Denn er weiß nun, auch der Tod hat nicht das letzte Wort. Wenn du, Christus, mit Gott regierst, dann ist alles anders. Wenn du diesen Christus vor Augen hast, weißt du, dass alle Bosheit der Welt nicht verhindern kann, dass Jesus sich durchsetzt. Dass Gottes Reich, und das heißt ja seine gute Herrschaft, dass das geschieht, was er will, dass sie kommt. Am Ende setzt sich die Liebe durch. Und das garantieren eben nicht Menschen, auch nicht die Christen, auch nicht die Kirche, sondern das garantiert Gott. Spürt ihr die Energie und auch die Herausforderung, die darin liegt? Wenn wir ihr folgen, macht das schon Mut und stärkt die Hoffnung. Mut, sich der Bedrohung des Bösen nicht zu ergeben. Das Böse endet, wenn er kommt. Deshalb leisten wir schon heute Widerstand. Mut, an der Hoffnung festzuhalten, dass Jesus am Ende das letzte Wort hat. Und Mut, nicht aufzugeben. Denn was in seinem Namen, das heißt in seinem Auftrag, in seinem Sinne, heute schon geschieht, das hat ewig Bestand. Während er also gesteinigt wird, sieht Stephanus schon weiter. Sein Leben endet, aber nicht seine Perspektive. Denn die Macht Jesu bleibt ungebrochen, er gehört zu Jesus und den wird niemand aufhalten. Was ist nun deine Hoffnung heute? Was ist deine Perspektive? Gott sei Dank werden bei uns heute Menschen nicht umgebracht in solcher Weise. Aber weltweit doch viele. Viele werden auch nicht umgebracht, sondern einfach nicht gerettet. Man lässt sie ertrinken. Und in dieser Woche haben wir wieder davon gehört. Man nennt das eine grausame Warnung, gar nicht erst die Rettung in Europa zu suchen. Wie zynisch ist das? Rettungsboote werden bewusst festgesetzt. An vielen Orten scheint das Böse das letzte Wort zu haben. Ich denke an die Opfer von Gewalt und Missbrauch, die lebenslang gezeichnet sind. Gewalt und Missbrauch in Kirchen, in Vereinen, meistens in Familien, da wo Vertrauen eigentlich seinen tiefsten Ort hat. Ich denke an Mobbingopfern in den Klassenzimmern. Ich denke an die Opfer von Krieg, skrupellosem Gewinnstreben. Das ist ungefähr dasselbe. Ich sehe auf das Elend im Sudan, in Mosambik, im Jemen. Ist die Hoffnung auf das Reich des Friedens nicht schreiend naiv? In einem Leben in Reichtum, und die einen leben im Reichtum und in Erfolg und die anderen, die haben keine Chance, einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Die einen kommen mit all ihren Schandtaten ungestraft davon, Despoten und skrupellose Machthaber, die friedlich umsorgt in ihrem Bett sterben, während ihre Opfer zu Tode gefoltert wurden. Ist das alles? Dann sollten wir aufhören, von Gottes Liebe zu predigen, denn es wäre eine Illusion. Dann wäre es besser, sich damit abzufinden und selbst irgendwie durchzukommen, irgendwie seinen Vorteil zu suchen, sodass man das schafft bis zum Ende. Aber Lukas berichtet jetzt von der Vision des Stephanus und macht deutlich, die Welt ist doch ein wenig hintergründiger, als es scheint. Selbst dort, wo scheinbar das Böse gewinnt, es ist schon angezählt. Der Menschensohn, wie ihn Stephanus nennt, steht schon auf. Er wird die Dinge zurechtbringen in seinem Gericht. Wenn im Zusammenhang mit Jesus von Gericht die Rede ist, ist das immer eine gute Nachricht. Ist nicht einfach zu verstehen, aber es ist doch hoffnungsvoll. Denn Lukas beschreibt ja hier eine ganz grausame Szene und weiß zugleich, Jesus ist schon bereit, er wird die Welt in Ordnung bringen und er fängt schon an, zeichenhaft. Und das zeigt nun auch der Fortgang der Geschichte. Denn eine Schlüsselfigur steht hier nur ganz am Rand der Geschichte. Zeugen der Steinigung legen ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der heißt Saulus, der soll also aufpassen, dass es nicht geklaut wird, das Zeug. Und dieser Saulus ist nun ein wütender Verfolger der Christen, Bibelleser wissen das. Wenig später wird aus diesem Verfolger Saulus auf einmal der Apostel, und zwar weil ihm der Auferstandene erschienen ist. Man nennt ihn dann mit seinem römischen Namen Paulus. Vom Christenverfolger zum Christen, der die Liebe Gottes verkündigt, sowas passiert, wenn Christus eingreift. Mehr noch, die Migranten-Christen, die nach der Stephanus-Steinigung aus Jerusalem flohen, gründeten überall, wo sie hinkamen, neue Gemeinden, weit über Israel hinaus. Antiochia zum Beispiel, eine wichtige Großstadt damals. Hier wurden Christen erstmalig, nein, falsch, hier wurden die Jesus-Anhänger erstmalig Christen genannt. Ja, in Jerusalem kannte man den Ausdruck noch nicht, in Antiochia nannte man sie so, weil die dauernd von diesem Christus sprechen. Und genau diese Gemeinde wird später den Apostel Paulus aussenden und damit erfahren alle Völker von dem erhöhten Herrn, dem auferstandenen Jesus von Nazareth. Bei der Steinigung des Stephanus sah es so aus, als ob das Böse gesiegt hätte. Aber der weitere Verlauf der Apostelgeschichte zeigt, wer wirklich den Fortgang der Ereignisse bestimmt. Nicht der Mörder des Stephanus, sondern der Herr, den Stephanus in seiner Vision zur Rechten Gottes stehen sieht. Gut, was fangen wir damit an? Das sind hier jetzt alles sehr große Worte. Viele aus unserer Farsi sprechenden Teilgemeinde haben ja Verfolgung erlebt. Gott sei Dank gibt es das in dieser Form bei uns nicht. Und trotzdem gibt es eine wichtige Frage, die uns allen gilt. Ist dein Leben voller Angst oder voller Hoffnung? Wie viel Zuversicht spürst du eigentlich, wenn du morgens aus dem Bett aufstehst? Auf der Skala von 1 bis 10, kannst du ja mal sagen. Wie viel Zuversicht morgens? Wie viel ist übrig, wenn du dich abends ins Bett legst? Was bestimmt dein Leben? Hoffnung? Oder Befürchtungen? Rabbi Wolf hat einmal gesagt, wenn du morgens aufstehst und merkst, dass du keine Zuversicht mehr hast, ist das das Erste, worum du dich kümmern musst. Ein weises Wort, aber wie geht das? Die Botschaft der dramatischen Geschichte, die uns Lukas beschreibt, ist, diesem Herrn kann man nun auch wirklich alles zutrauen, im guten Sinne. Selbst wenn das eigene Leben in Gefahr ist. Denn es ist eine Perspektive, die ja über das eigene Leben und Sterben hinausreicht. Diesem Auferstandenen kann man auch in der Sterbestunde den eigenen Geist anbefehlen, weil bei ihm das eigene Leben in guten Händen sein wird. Gut aufgehoben. Nicht die Macht derer, die Geld und Einfluss haben und skrupellos nach ihrem eigenen Vorteil suchen, haben das letzte Wort. Gott sei Dank, am Ende geschieht sein Wille. Und wenn wir das wissen, dann hat das durchaus Auswirkungen auf unseren Alltag. Wenn manchmal alles nach dem Sieg des Bösen aussieht, wenn du ratlos vor dem Verlauf der Geschichte stehst oder vielleicht auch nur vor dem Verlauf deiner persönlichen Geschichte, wenn du angesichts der Opfer traurig und wütend bist und manchmal der Verzweiflung nahe, wie sowas sein kann, oder selbst zu einem Opfer von Menschen und Verhältnissen geworden bist, unterschätze die Möglichkeiten Gottes nicht. In seiner Nähe ist immer Raum für Hoffnung. Damals konnte das scheinbar Unmögliche geschehen. Aus Feinden wurden Freunde, aus Christenverfolgungen wurden Mitarbeiter im Reich Gottes. Und heute? Populisten stacheln Einheimische und Zugewanderte gegeneinander auf. Spaltung ist ihr Programm. Im Namen Jesu ist es überhaupt nicht ausgemacht, dass am Ende der Hass siegt. Überhaupt nicht. Also finden wir uns damit nicht ab. Wir lassen nicht zu, dass Hass und Angst uns zermürbt. Reiche Investoren, Firmen und Politiker verschleppen aus eigensüchtigen Interessen die notwendige Klimapolitik. Das, denke ich, ist relativ klar. Im Namen Jesu geben wir die Hoffnung nicht auf, dass Gott die Menschheit zur Einsicht führt. Vielleicht wird am Ende ein 16-jähriges Mädchen mit einem Schulstreik mehr bewirken als geschickte Lobbyarbeit. Das wäre doch mal was. Worauf hoffen wir? Aufgrund welcher Tatsachen handeln wir? Stephanus hat hinter die Kulissen geblickt. Er hat Jesus gesehen, der am Ende Gottes ewiges Reich vollenden wird. Am Ende werden diejenigen Recht behalten, die auf ihn hoffen. Alle, die das Gute aufhalten wollen, werden ihr Scheitern eingestehen müssen, wenn Christus das Heil zu den Menschen bringt. Wir sehen Anfänge davon in der Geschichte, auch in der Geschichte des eigenen Lebens. Und wir tapsen ja immer rum. Unser Leben besteht ja aus Grautönen. Wir versuchen es irgendwie gut zu machen, machen es manchmal trotzdem schlecht und manchmal gelingt es doch. Wir sehen Anfänge in der Geschichte unseres Lebens und am Ende wird sich zeigen, dass die Recht behalten, die unter allen Umständen durch alle Nebel hindurch an der Hoffnung auf Christus festgehalten haben. Amen.